Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt.
Heute betrachten wir das Thema UX Leadership einmal aus den Augen einer Agentur. Wir unterhalten uns passend zum Dezember über einen Weihnachtsbaum der Kinderwünsche und warum es besonders toll war, an diesem Projekt zu arbeiten, das ursprünglich durch die Lockdowns während Corona motiviert wurde, aber immer noch weiter fortbesteht. Wir sprechen außerdem über weitere Auswirkungen, die mein heutiger Gast mit ihrem Team aus dieser Zeit in den Alltag mit hinübergerettet hat und worauf es ankommt, die Kommunikation im Team aufrechtzuerhalten, auch wenn man nahezu vollständig remote arbeitet. Wir sprechen darüber, worauf es ankommt, Teammitglieder remote onzuboarden und ein Team remote zu führen. Natürlich betrachten wir auch wieder Themen, die mit den Anforderungen der Gen Z oder überhaupt jüngeren Mitarbeitern an die Unternehmen zu tun haben und welche Kriterien eigentlich wirklich wichtig sind, wenn man insgesamt ein UX-Team zusammenstellt. Diese Kriterien gelten im Übrigen nicht nur für UX-Teams, eigentlich generell für alle Teams. Und auch heute geben wir natürlich wieder ein paar Tipps mit für angehende Führungskräfte und Personen, die Führungsrollen innehaben und von der Erfahrung anderer Führungskräfte profitieren wollen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Lead UX, die User Experience Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Anna-Theresa Volkmann, Teamlead UX bei der Mosaik GmbH. Hallo Anna und danke, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist.
Hallo Thomas, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne, ich freue mich auch. Magst du dich kurz vorstellen und ein bisschen was zu deiner Rolle sagen und deiner Arbeitsweise und so weiter?
Sehr gerne. Ja, ich bin Teamlead UX bei der Digitalagentur Mosaik. Wir sitzen eigentlich in Stuttgart. Ich sitze nicht mehr in Stuttgart, aber genau, unser Hauptsitz ist dort. Und ich habe ein Team von insgesamt 6 Leuten, also ja, 5, 6 Leute, eine gerade in Elternzeit noch. Und wir machen alles, was sich um das Thema digital dreht, also Webseiten. Wir haben auch Social Media, wo wir ein paar Accounts betreuen, beziehungsweise ein paar Unternehmen. Wir machen Landingpages, Kampagnen, alles Mögliche, was eben digital stattfindet. Genau, und ich persönlich bin eben Teamlead UX, jetzt schon seit 3 Jahren mittlerweile. Und freue mich drauf, dass wir heute das Thema ein bisschen anreißen, auf jeden Fall.
Definitiv, ja. Auf das ganze Thema Remote Work kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu sprechen. Aber so als allererstes interessiert mich natürlich, was sind so deine persönlichen Motivationsfaktoren im UX-Bereich zu arbeiten? Warum hast du dich entschieden, in den Bereich zu gehen? Also kurz gesagt, wofür stehst du morgens auf?
Also ich stehe tatsächlich morgens auf, um das Internet ein bisschen besser zu machen. Das ist so meine ganz persönliche Motivation. Ich will was bewegen, ich will was ändern. Und ich glaube, das ist im UX eine der Möglichkeiten, die es in vielen anderen Bereichen nicht so extrem gibt. Und da freue ich mich jeden Tag drauf. Ja, ich bin da tatsächlich durch Zufall ein bisschen reingerutscht, muss ich auch sagen. Also als ich damit angefangen war, war UX noch gar nicht so ein großes Thema. Aber umso besser, dass ich jetzt da gelandet bin, wo ich heute bin.
Das Interessante ist tatsächlich, dass ich würde mal sagen, 100% meiner bisherigen Gäste sagen, dass sie entweder die Welt oder die Produkte oder wie du jetzt sagst, das Internet besser machen wollen. Also das vereint uns in dieser Branche und in diesem Berufsfeld wirklich, dass scheinbar so ein hoher Motivationsfaktor da ist, so die Welt da draußen ein bisschen besser zu machen. Gibt es da in deinem Bereich so ein bestimmtes Highlight, was du vielleicht in deiner beruflichen Laufbahn erlebt hast oder vielleicht auch ein Produkt, mit dem du gar nichts zu tun hast, was du aber besonders gelungen findest, was jetzt den UX-Bereich angeht?
Also ich muss sagen, ich freue mich über jede, wir machen ja vor allem Webseiten und ich freue mich über jede Verbesserung, die wir da machen können. Es ist erstaunlich, wie schlecht manche Webseiten heutzutage tatsächlich sind. Also es kam jetzt schon länger zum Glück nicht mehr vor, aber manchmal kriegt man wirklich sowas auf den Tisch, das sieht noch so arg nach 90ern aus. Es ist dann schon erschreckend. Da freut man sich umso mehr, dass man dann ein sehr großes, ja, so eine sehr große Entwicklung mitmachen kann. Mein persönliches Highlight ist eigentlich so unsere eigene Website weiterzuentwickeln, weil man da ja doch dann irgendwie auch am meisten Freiheiten hat. Also da können wir uns ganz eng intern abstimmen. Es steht kein Kunde irgendwie dazwischen, der noch mit einbezogen werden muss oder ein größeres Team auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen, sondern intern ist man natürlich ein bisschen flexibler und kann auch mal Dinge ausprobieren, ist tendenziell auch mal schneller unterwegs, wenn die Zeit dafür da ist. Das ist dann ein anderes Thema. Aber das macht mir immer sehr viel Spaß. Und ansonsten freue ich mich immer, wenn man dann noch etwas Gutes tun kann natürlich. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren während Corona den Stuttgarter Weihnachtsbaum der Kinderwünsche digitalisiert. Das ist so eine Weihnachtsaktion, das kennt man bestimmt so ein bisschen wie Weihnachten im Schuhkarton mäßig, aber für ein bestimmtes Kind. Also Kinder können da einen Wunschzettel schreiben. Und das musste innerhalb allerkürzester Zeit digitalisiert werden damals, weil eben kurzfristig doch feststand, dass durch Corona keine Wünsche an den realen Weihnachtsbaum im Rathaus gehängt werden konnten, sondern es musste ganz schnell dann digital gemacht werden. Und das war ein sehr spannendes Projekt, was wir bis heute noch betreuen dürfen. Und ja, da noch wirklich was Gutes zu tun für die Kinder der Stadt dann tatsächlich auch, also vor Ort, das fand ich richtig schön. Und auch da zu sehen, wie schnell dann doch alles gehen kann, wenn es wirklich so dringend ist und wenn da auch wirklich was auf dem Spiel steht sozusagen.
Ja, das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Wie würdest du denn jetzt aber eigentlich gute Webseiten kennzeichnen? Also du hast gesagt, es gibt so viele schlechte Beispiele da draußen. Also wo schaust du dann drauf und sagst, okay, das ist jetzt gut und das ist weniger gut. Was sind da deine Kriterien?
Naja, also letztendlich immer dann, wenn man nicht merkt, dass es eine gute oder schlechte Website ist, dann ist es tendenziell eine gute Website, würde ich mal sagen. Also immer dann, wenn man keine großen Fehler bemerkt. Also ich persönlich habe da einen hohen Anspruch, auch was Design und Funktionalität angeht. Das ist in der Realität ja seltenst umzusetzen, so in 100%iger Perfektion, würde ich sagen. Da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, mit wem arbeitet man zusammen, was sind die Anforderungen, wo ist der Fokus aber vielleicht auch. Und da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, solange alles gut funktioniert und nichts dem User im Weg steht, ich glaube, das ist am wichtigsten oder den UserInnen natürlich auch, dann ist es schon eine ganz gute Website und dann ist man auf einem sehr guten Weg.
Aber es stimmt schon, es gibt ja auch irgendwie so einen Spruch, was weiß ich, UX ist wie Unterwäsche oder so, das findet eigentlich unter der Oberfläche statt.
ja, das stimmt, ja.
Genau, weil also wenn man quasi als Benutzer nicht das Gefühl hat, also oder andersrum gesagt, wenn man als Benutzer das Gefühl hat, man kommt ganz smooth durch den Prozess und kann irgendwie seine Ziele oder was auch immer man gerade machen will, halt gut erreichen, dann genau, dann ist einfach die Benutzererfahrung auch gut. Und wenn die schlecht ist, dann merkt man das sehr schnell, weil man sich ja unterm Strich dann auch ärgert.
Ja.
Definitiv.
Genau.
Ja. Ja, wenn wir jetzt so an kundenzentrierte Entwicklung denken, wenn ihr jetzt mit euren Kunden zusammenarbeitet, habt ihr da so ein bestimmtes Modell oder bestimmte Schritte, die ihr immer verfolgt, die sich vielleicht, was weiß ich, an Design Thinking orientieren oder ähnlichen Themen? Wie geht ihr da so in der Regel vor?
Also es gibt natürlich diverse Modelle, die man befolgen kann. In der Praxis finde ich das tatsächlich immer sehr schwierig umzusetzen. Weil die Theorie ist das eine, aber die Praxis, da sind dann so viele andere Dinge, die man noch bedenken muss, dass sich das ja leider in den meisten Fällen nicht so richtig umsetzen lässt. Wir haben so unseren eigenen Weg gefunden, was wir von Kundinnen erwarten. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Kundinnen zusammen. Also ist jetzt auch nicht so, dass wir hingehen und einfach sagen, hier, lieber Kunde, hier ist das Ergebnis. Sondern wir arbeiten mit unseren Kundinnen grundsätzlich zusammen und haben da viele Workshops entwickelt, einzelne Schritte, die gemacht werden müssen, um das bestmögliche Ergebnis dann zu erreichen, ohne da jetzt zu viel drumherum machen zu müssen, aber eben alle Schritte, die notwendig sind, um ein wirklich gutes Ergebnis zu erreichen. Und das geht dann eben von der, ja, Branding sollte eigentlich eine Grundlage sein, dann natürlich so strategische Maßnahmen über Konzept und Design, also da gibt es diverse Schritte eben dazwischen und da haben wir für uns eben einen ganz guten Weg gefunden. Aber so aus dem Buch oder aus einem Modell heraus gab es nichts, was für uns so hundertprozentig gepasst hat.
Kommen die Kunden dann eigentlich in der Regel schon mit einer sehr genauen Vorstellung, was sie wollen? Und ist das, was sie wollen, immer das, was sie aus deiner Sicht brauchen? Oder kommen die oft eigentlich mit einer sehr diffusen Vorstellung und sagen so, ja, ich brauche eine Webseite? Ohne dass sie sich genau überlegt haben, was da drauf sein soll, kann man da irgendwie so eine Regel festlegen oder wiederholt sich da manches? Wie läuft es so?
Definitiv. Also es gibt beides. Es gibt Unternehmen, die einfach sagen, wir brauchen eine neue Website und macht mal. Das macht mal ist dann tendenziell gar nicht so einfach, weil dann doch irgendwie immer mehr dazukommt an Anforderungen. Es gibt auch Kundinnen, Unternehmen, die schon genauere Vorstellungen haben, die sich aber sehr selten wirklich damit beschäftigen, was die NutzerInnen tatsächlich wollen. Also das ist ja so das klassische Problem im UX, ganz viele Meinungen irgendwie zusammenbringen. Und unsere Aufgabe ist es dann, der Fokus unserer Aufgabe ist es wirklich in, ja, die Perspektive der NutzerInnen nicht zu verlieren oder ja, sich viel mehr damit zu beschäftigen, was die NutzerInnen tatsächlich wollen und das zusammenbringen mit dem, was unsere Kundinnen dann auch haben wollen, weil da ist ganz, ganz oft ein sehr großer Gap dazwischen. Ich glaube, da sind wir auch kein Einzelfall, das ist fast immer so. Ja, das macht's, finde ich, aber auch super spannend, da eben alle Stakeholder irgendwie an einen Tisch zu bringen und zu sagen, so, das sind die Anforderungen von allen Seiten. Wir beschäftigen uns auch sehr viel damit, was die Unternehmen mit den Webseiten erreichen wollen, wo das in der Customer Journey beispielsweise relevant ist, wozu die Website auch genutzt wird im Unternehmen. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche, Anwendungsfälle. Und daneben zu gucken, okay, das ist die eine Seite und die andere Seite, was brauchen eure NutzerInnen denn überhaupt? Und da sind wir die Anwälte der NutzerInnen sozusagen und müssen da ganz stark immer dafür kämpfen, gewisse Dinge auf der Webseite zu platzieren oder eben nicht, ich weiß nicht, das komplette Handbuch auf die Webseite zu packen, nur weil es halt da ist, sondern dann wirklich zu gucken, was brauchen NutzerInnen, wie kann man es besser darstellen, welche Funktionalitäten sind sinnvoll, Produktfilter oder kein Produktfilter, wie muss die Suche funktionieren, dass sie für NutzerInnen gut funktioniert. All die Dinge, die dann eben mit so einer Webseite einhergehen. Und ich finde die Herausforderung immer wieder total interessant. Und das ist was wir wirklich in 99,9% der Fällen, was so unsere Hauptaufgabe auch mit ist auf jeden Fall.
Macht ihr dann auch frühe Nutzertests oder vertrauen die Kunden euch eurer Expertenmeinung oder wollen die empirische Daten sehen, war das wirklich jetzt vielleicht Version A besser ist als Version B, also AB-Testing und dergleichen oder wie geht ihr daran?
Das wäre so schön. Also wir würden es gerne viel, viel mehr machen. Leider ist das mit dem UX-Testing, also ich bin natürlich froh, dass wir die Expertise haben und unseren Job, denke ich, auch ganz gut machen. Also das sagen die Zahlen später auch immer im Normalfall. Aber eigentlich, wenn man es hundertprozentig richtig machen wollen würde, gehört natürlich Nutzertesting auch dazu. Wir haben im Team Expertinnen, sage ich mal, wo wir uns dann gegenseitig auch abstimmen. Also wir versuchen das immer so zu handhaben, dass nicht alle an einem Projekt arbeiten, sodass man sich untereinander besser austauschen kann, dass man da nochmal einen neuen Blick auf die Projekte hat, ganz ohne, dass man jetzt weiß, was Kundinnen wollen oder was die NutzerInnen tendenziell wollen. So versuchen wir das intern auf jeden Fall zu lösen, weil es tatsächlich so ist, dass die meisten unserer Kundinnen nicht für Nutzertests konkret zahlen wollen oder viel Zeit auch investieren wollen. Zeit ist auch immer ein sehr kritisches Thema. AB-Tests machen wir mittlerweile häufiger, wenn es um die Weiterentwicklung von Webseiten angeht. Also das zumindest so weit sind wir mittlerweile gekommen. Das war vor ein paar Jahren auch noch nicht so, dass unsere Kundinnen verstehen, dass eine Website wie so ein lebendes Objekt halt irgendwie auch ist. Also es ist halt nicht so, dass so ein Ding irgendwann auf den Markt gebracht wird. Also die Website geht online und dann ist die halt fertig und dann ist das auch okay und dann bleibt die nächsten 10 Jahre so. 10 Jahre sowieso nicht mehr. Aber das Verständnis ist deutlich gewachsen in den letzten Jahren, dass immer wieder was an der Webseite gemacht werden muss, dass man testen muss, AB-Tests, dass man sich die Nutzerzahlen anschaut, dass man guckt, was läuft gut, was läuft nicht so gut, wird der Kontakt häufig genug geklickt. So, das Thema Lead-Generierung ist natürlich auch ein Riesending. Und zumindest da sind wir mittlerweile so weit, dass man ins Testing geht und dann wirklich die Seite auch weiterentwickelt wird.
Genau, das ist ja dann auch interessant, wenn man Daten aus dem Live-Betrieb hat, die man dann nehmen kann, so wie du sagst, halt, ob jetzt ein bestimmter Button halt häufiger geklickt wird als ein anderer, der dann die Conversion Rate wieder hoch pusht und dergleichen. Das ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich eher was, wofür die Kunden bereit sind zu zahlen, als wenn es jetzt in frühen Phasen ums Testen geht.
Ja.
Es ist ja also wirklich immer wieder erstaunlich, dass dieses Verständnis, was ein frühes Testen eigentlich wieder hinten raus sparen kann, das ist wirklich schwer zu vermitteln. Fällt mir auch immer wieder auf.
Ja.
Genau, du hast dein Team jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Also, wer ist so in deinem Team? Wie arbeitet ihr zusammen? Wie habt ihr euch überhaupt gefunden quasi? Warst du schon am Teamaufbau beteiligt und dergleichen? Kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
Also mein Team besteht aus, wir sind ein reines Frauenteam, das ist tatsächlich Zufall, natürlich. Also wir bestehen aus aktuell einer Screen-Designerin, wir sind zwei UX-DesignerInnen, dann noch eine weitere Screen-Designerin, die gerade in Elternzeit ist. Und dann haben wir aktuell noch eine Praktikantin, also wir sind insgesamt 6 Personen, also ab Januar dann wieder 6 Personen. Und haben uns die Aufgaben auch so ein bisschen aufgeteilt. Also wir sind halt nicht die größte Agentur, wir sind auch nicht die kleinste Agentur, aber das Team, wir versuchen uns da schon so ein bisschen aufzuteilen, dass jeder für sich so einen bestimmten Aufgabenbereich hat. Genau, und Thema UX ist natürlich allübergreifend, betrifft alle ein bisschen, manche mehr, manche weniger. Und unsere UX-DesignerInnen, die kümmern sich eben um alles, was Strategie und Konzept angeht, was dann eher einen Fokus auf UX auch hat. Und die Screen-DesignerInnen, die machen alles hübsch. Und auch da ist natürlich UX aber auch ein wichtiges Thema. Und das Team hat sich fast komplett während Corona tatsächlich auch gebildet. Also wir hatten da nochmal einen größeren Umschwung. Tendenziell haben wir das Glück, kann ich ganz stolz verkünden, dass unsere MitarbeiterInnen relativ lange da bleiben. Also für eine Agentur ist nicht der Klassiker, dass die alle nach 3 Jahren wegrennen, sondern ich selber bin jetzt auch schon fast 9 Jahre dabei bei uns in der Agentur. Genau, und während Corona haben wir uns zusammengefunden, haben das Team mehr oder weniger neu gebildet. Also es war einfach nicht von heute auf morgen, sondern es war einfach der Prozess, der dann zu dem Zeitpunkt so war. Und das war schon noch ein bisschen eine Herausforderung, dann irgendwie über Teams alles zu machen, also diese ganze neue Situation damals und dann die Leute zu onboarden, finde ich, ist online schon nochmal eine andere Herausforderung als jetzt vor Ort im Büro, wenn dann alle da sind und man eben schnell mal was, komm mal kurz rüber an meinen Schreibtisch, ich erkläre dir kurz was. Also so das ganze Thema Onboarding hat sich auf jeden Fall stark geändert seitdem, bin ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so traurig drum, weil ich auch heute noch großer Fan von Remote Work bin, also wir sind auch immer noch zum Großteil im Homeoffice. Genau, und zusammen mit meinem Team arbeite ich eben an den ganzen Sachen. Ich persönlich bin gar nicht mehr so viel an den Projekten beteiligt, muss ich auch dazu sagen. Ich finde es auch total cool, dass wir so einen Podcast, also wirklich über so Lead UX, weil ich finde, da gibt es viel zu wenig Informationen da draußen, dass da einfach noch nicht so ein Fokus drauf ist, weil ich finde, das ist schon noch mal was anderes als in anderen Bereichen, zumindest auch bei uns in der Agentur sehe ich es ja auch. Und ich persönlich bin eher so für das Organisatorische, für die nicht direkt an den Projekten beteiligt zum Großteil, also schon in den ersten Phasen meistens noch so, wenn es um Workshops geht, Angebotserstellung, so die Erstkundengespräche. Und danach sorge ich dafür, dass mein Team gut arbeiten kann. Und jeder Einzelne hat da einen sehr wichtigen Teil für sich oder leistet einen wichtigen Beitrag in den unterschiedlichsten Bereichen zum Team eben. Und ich glaube, wir haben da eine sehr gute Kombination aktuell. Da bin ich auch sehr froh drüber.
Du hast einen interessanten Punkt angesprochen, der auch in vielen Interviews schon zur Sprache kam, dass im Prinzip die Hauptaufgabe der Führungskraft, sage ich mal, also des Teamleads und auch anderer Führungskräfte, ist eigentlich dafür zu sorgen, dass die Teammitglieder gut performen können, also ihre Arbeit gut machen können. Hast du noch so andere Kriterien, die dir jetzt wichtig sind als Teamlead, worauf du Wert legst, die jetzt außerhalb der Projektarbeit eigentlich so liegen? Was macht so einen guten UX-Leader oder Teamlead eigentlich aus deiner Sicht?
Also ich finde, das Wichtigste ist Kommunikationsfähigkeit tatsächlich. Also zum einen einfach, um die ganzen unterschiedlichen Units auch miteinander zusammenzubringen. Aber gerade wenn es um das Thema Design oder Konzepte, halt alles, was UX betrifft, das hat ja nicht viel mit, das ist richtig oder falsch zu tun. Also da gibt es ganz viel Diskussionsbedarf auch, finde ich. Und da ist es auch total wichtig, gutes Feedback geben zu können. Halt nicht zu sagen, ich will das jetzt so haben, weil das ist richtig. Das ist in den meisten Fällen halt nicht so. Da gibt es kein Schwarz und Weiß, sondern ganz viel Grautöne dazwischen. Und das, finde ich, ist eine so der wichtigsten Eigenschaften, glaube ich. Mir persönlich ist auch Empathie ganz wichtig. Also zum einen halt sich ein Verständnis halt für unsere Kundinnen zu entwickeln, für deren NutzerInnen zu entwickeln, aber auch für meine Teammitglieder natürlich zu entwickeln. Also in welcher Situation befinden sie sich gerade? Was ist im Homeoffice anders als jetzt im Office? Und dann, ja, einfach so diese empathische Seite, sag ich mal. Und ich persönlich finde auch, dass man sehr lösungsorientiert sein sollte. Ich glaube, das hat unser Beruf auch so ein bisschen, bringt es mit sich in den allermeisten Fällen. Bei mir im Kopf rattert es immer auch direkt, wenn mir irgendjemand irgendein Problem erzählt oder wir vor einer Herausforderung stehen, dann ist das, glaube ich, auch was weiterhelfen kann, da einfach diese Motivation auch dafür zu haben, etwas besser machen zu wollen und etwas zu verändern. Genau, und ich persönlich würde für mich auch sagen, so dieses kreative Chaos bändigen. Also diese ganzen, mein ganzes Team, jeder arbeitet ein bisschen anders, alle sind super kreativ in ihren, auf ihre eigene Art und Weise. Und letztendlich geht es ja darum, diese Ideen, die kreativen Flüsse, sage ich mal, in eine gelenkte Bahn zu bringen und daraus ein tolles Produkt zu entwickeln, eine tolle Webseite draus zu machen oder um was auch immer es dann geht. Und da eben dieses kreative Chaos zu bändigen und den Überblick zu behalten, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
Du hast also angesprochen, du persönlich bist praktisch gar nicht mehr im Büro unterwegs und deine Teammitglieder zum Teil aber schon, oder?
Ja, also wir haben abgestimmt, nachdem die Homeoffice-Pflicht aufgehoben wurde, haben wir im Team abgestimmt. Wir sind ein selbstorganisiertes Unternehmen, das heißt, da durften alle mitwählen, wie oft wir denn im Office auftauchen sollen. Und da gibt es so ein bisschen die Regel bei uns, wer in Stuttgart wohnt oder im Großraum Stuttgart, eigentlich eher in Stuttgart, der oder die kommt einmal die Woche ins Büro. Das klappt meistens auch ganz gut. Wir haben aber auch einen Teil des Teams, also ich eingeschlossen, die gar nicht mehr in Stuttgart wohnen oder auch noch nie in Stuttgart gewohnt haben. Und da ist es so, dass wir ganz unterschiedliche Regelungen haben. Also es sind dann auch eher Abstimmungen. Wir haben zum Beispiel unsere Junior UX-Designerin, die wohnt in Wiesbaden, also das sind dann irgendwie 2 Stunden Zugfahrt oder sowas, die kommt dann einmal im Monat für 1-2 Tage. Eine andere Kollegin, die jetzt aus der Elternzeit wiederkommt, die fährt, glaube ich, auch 1 Stunde ungefähr. Das ist halt mittlerweile einfach unnötig, finde ich, sich irgendwie am Tag 2 bis keine Ahnung wie viele Stunden in den Zug zu setzen, um jeden Tag ins Office zu gehen. Und ich persönlich bin alle paar Monate mal im Office, also tatsächlich relativ selten. Ich war jetzt letztes Jahr, glaube ich, 2-3 Mal im Büro. 2-mal? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Weil es sich, finde ich, auch einfach nicht lohnt. Also wenn niemand im Office ist, dann muss ich auch nicht hingehen. Also das ist halt, um dann irgendwie immer die gleichen 2-3 Leute zu sehen von insgesamt 50, brauche ich halt nicht ins Büro gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das bringt mir an der Stelle nichts. Ich mag meine Kolleginnen super gerne, also nicht falsch verstehen. Ich verbringe super gerne Zeit mit denen. Da haben wir aber andere Wege gefunden, sage ich mal, um das Miteinander in den Vordergrund zu rücken. Also das ist auch sehr, sehr wichtig. Das finde ich persönlich auch super wichtig. Aber um arbeiten zu können, brauche ich tatsächlich nicht im Office sein. Das finde ich im Homeoffice deutlich angenehmer. Ich kann das beispielsweise, früher war es irgendwie normal, wenn irgendwie drei Leute sich im Raum unterhalten haben und man geht so seiner Arbeit nach. Mittlerweile kann ich nicht mal eine Person neben mir sitzen haben, die gerade telefoniert. Also da ist man auch total verwöhnt worden durchs Homeoffice. Und solange das funktioniert, es gibt natürlich auch Leute, bei denen das nicht so gut funktioniert, aber solange das funktioniert, bin ich absoluter Fan von Homeoffice und Remote Work.
Ja, du hast jetzt gesagt, Kommunikation ist sehr wichtig. Wie kriegt ihr das dann hin, dass ihr trotzdem praktisch die Kommunikation aufrechterhaltet? Also ich persönlich, ich finde schon, jetzt Kollegen im Büro zu treffen und vor allem so diese berühmten Gespräche an der Kaffeemaschine und so weiter, das lässt sich eigentlich kaum ersetzen durch irgendwelche also Online-Meetings oder so. Also ich habe während Corona mal versucht, virtuelle Coffee-Breaks halt zu machen. Das war irgendwie am Anfang ganz okay, wahrscheinlich. Aber dann, ja genau, dann hat es mich dann doch irgendwann gestresst, weil das war halt dann noch ein Online-Meeting, wo der Tag eh schon komplett voll war mit Online-Meetings. Also dieser einfach, oder beim Mittagessen, so dieser lockere Austausch, der aber einen manchmal auch inhaltlich weiterbringt, der ist schon viel wert. Mhm. Und wie macht ihr das? Also welche Methoden habt ihr da gefunden, um trotzdem so diese auch ein bisschen informellere Kommunikation aufrechtzuerhalten?
Ja, also ich gebe dir absolut recht. Das ist gar nicht so einfach gerade, weil, also ich persönlich sitze auch super viel in Meetings. Also ich habe Tage, wo ich wirklich 7 Stunden nur Meetings habe und dann zwischendurch gerade schnell noch meine E-Mails irgendwie abarbeiten kann. Das war auch eine Entwicklung, muss man sagen. Also gerade am Anfang, also diese Kaffeemaschinen-Dates, das haben wir auch versucht, sind kläglich gescheitert, weil irgendwie dann auch keiner mehr Lust hatte, noch mehr Meetings zu machen. Ich versuche das tatsächlich mit meinem Team in unsere Alltagssituation reinzubekommen. Also wir haben zum Beispiel einen gemeinsamen Start in die Woche. Das haben wir von der Agentur aus schon. Also wir haben immer montags, nennt sich Montagsmeeting, wo wir alle zusammen so einen kurzen Blick in die Woche machen sozusagen, was passiert, welche Termine finden statt. Die Projektmanager geben einen kurzen Einblick in das, was gerade passiert. Das haben wir so von der Agentur aus. Und dann kommt dann auch mal irgendwie der ein oder andere Spruch von irgendjemandem und dann unterhält man sich kurz. Und dann habe ich das mit meinem Team auch noch. Also, dass wir wirklich uns gemeinsam die Wochenplanung anschauen, gucken, was steht bei wem an. Und das dann auch nicht irgendwie unter Zeitdruck, sofern es geht, sondern dass man sich da auch ein bisschen unterhält, was ist am Wochenende passiert, was läuft gerade so, was steht bei wem an. Und das ist schon mal ein ganz guter Einstieg, finde ich. Da bekommt man auf jeden Fall schon einiges mit. Und was Ähnliches haben wir noch donnerstags zum Ende der Woche. Also wir planen von der Agentur aus freitags immer vor für die kommende Woche. Und da machen wir dann vom Team aus nochmal so eine Art Wochenrückblick, wo wir dann eben besprechen, wer hat was gemacht, was stand an diese Woche, gab es irgendwas Besonderes, was man besprechen müsste. Sowas beispielsweise finde ich auch super wichtig, um einfach den Überblick auch für mich persönlich zu behalten. Aber gerade im Homeoffice arbeiten sonst auch alle nebeneinander her. Keiner kriegt mit, was der andere macht, so ungefähr. Und das finde ich ist ein total schönes Ding. Genau, das machen wir regelmäßig und dann haben wir noch einmal im Monat für uns als Team einen Projektrückblick, wo wir nochmal so Revue passieren lassen, was ist den Monat passiert. Dann zeigen jeder Einzelne auch für sich nochmal, was habe ich gearbeitet, gab es irgendwas besonders Cooles, irgendwas, was nicht so gut gelaufen ist, wo wir uns dann auch über die Projekte unterhalten, auch darüber, was lief prozessmäßig vielleicht gut, was lief nicht so gut, gab es irgendeine Abstimmung, die gut oder nicht so gut war, um da auch einfach den Anschluss nicht zu verlieren. Gerade wenn etwas nicht so gut läuft, sollte man möglichst schnell aufdecken, woran das liegt, um da einfach auch gar nicht erst so eine negative Stimmung aufkommen zu lassen. Und das sind so 3 Termine, sag ich mal, die wir regelmäßig machen, die schon sehr hilfreich sind. Natürlich ersetzt es nicht hundertprozentig die Interaktion, die man im Büro hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Start, sage ich mal. Was mir persönlich auch super wichtig ist, dass wir uns zumindest ab und zu mal auch in Real Life sehen, sozusagen. Wir haben von der Agentur aus zum Beispiel das Hüttenwochenende. Also wir gehen einmal im Jahr für 4 Tage in irgendeine Hütte. Das hört sich jetzt, also hört sich ein bisschen unglamourös an, aber es ist es nicht. Also es ist kein Bettenlager, sondern halt einfach alle zusammen in so eine Selbstversorgerhütte, wo wir dann zusammen kochen, trinken, essen, spielen, was auch immer. Und das hilft enorm beim Teambuilding. Da sind Kolleginnen dabei, die ich sonst nicht ein einziges Mal im Jahr sehe. Und das hilft wirklich enorm, weil man sich da einfach mal ganz unabhängig von dem ganzen Alltagsstress, von den ganzen Arbeitssituationen, von den ganzen Projekten einfach 4 Tage nur für sich als Team ist. Und das hilft auf jeden Fall sehr.
Als du jetzt das Team zusammengestellt hast, hast du da auf, oder worauf hast du da geachtet, als du die Leute ausgewählt hast? Also jetzt weniger in Bezug auf fachliche Skills, sondern vielleicht auch so persönliche Eigenschaften. War das dir wichtig, ob jemand schon mal remote gearbeitet hat oder nicht? Oder ja, was waren da so die Kriterien beim Teamaufbau?
Also ich finde eigentlich, dass man fast alles lernen kann. Den Charakter kann man nicht so einfach ändern oder sollte man auch gar nicht ändern. Und mir ist besonders wichtig, dass die Person ins Team passt. Also das hat höchste Priorität eigentlich. Gerade fachlich kann man eigentlich alles lernen. Klar, bei manchen ist die Lernkurve vielleicht ein bisschen steiler als bei anderen. Aber prinzipiell kann man alles lernen. Auch Remote Work, da kann man auch alles lernen. Wir haben jetzt das erste Mal, glaube ich, auch remote, also nicht hundertprozentig remote, eine Praktikantin, also die ihr Praxissemester bei uns macht. Und das ist dann schon nochmal eine andere Herausforderung im Sinne von, wie stellen wir sicher, dass die Betreuung so gut ist, dass sie dann auch wirklich alles lernt, was sie lernen sollte in dem halben Jahr oder was gelernt werden kann. Und auch da ist eigentlich am wichtigsten gewesen, dass man ins Team passt. Und auch Remote Work, also da helfen wir, sage ich mal, wenn das noch nie jemand gemacht hat, dann gibt's da ja auch Tipps und Tricks, was man machen kann. Und da tauscht man sich dann vielleicht eher auch nochmal so über Arbeitsweisen aus beispielsweise. Also auch da versuche ich dann einfach so eng wie möglich an den Leuten dran zu bleiben und in die Kommunikation zu gehen, was benötigt wird, wie man da am besten sich austauschen kann. Aber am allerwichtigsten ist tatsächlich, dass die Person ins Team passt. Und das entscheidet auch nicht ich alleine, das sollte man vielleicht auch an der Stelle erwähnen, sondern bei uns in der Agentur ist das auch eine Teamentscheidung. Also, dass wirklich zumindest eine Person aus dem Team noch dabei ist. Vielleicht nicht im ersten Gespräch mit einer potenziellen neuen Mitarbeiterin oder einem neuen Mitarbeiter, aber zumindest im zweiten Gespräch, damit von beiden Seiten eben auch ein Kennenlernen da ist, sowohl für die potenzielle neue Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, als auch für das Team, dass sich alle gegenseitig kennenlernen und wir dann sagen können, okay, das vibet oder halt irgendwie auch nicht, weil wenn die Stimmung nachher einfach schlecht ist, weil man einfach weiß, okay, irgendwie die Person ist mir nicht sympathisch, aus was für Gründen auch immer, dann ist es halt super schwierig, sowas zu beheben auf Dauer. Und alles andere, das kann man lernen oder da kann man auch drüber sprechen. Und ich glaube, das ist dann das kleinere Problem.
Ja, ich finde aber, du hast total recht. Also bei Praktikanten ist das nochmal eine besondere Herausforderung. Klar, es gibt auch irgendwie Praktikanten, die sehr, was weiß ich, selbst gesteuert irgendwie arbeiten und so weiter. Aber in der Regel ist es ja schon so, dass man die noch ein bisschen mehr in die Hand nimmt. Und das ist dann remote tatsächlich noch eine größere Herausforderung und erhöht vielleicht sogar dann auch den Betreuungsaufwand, als wenn man jetzt wirklich im Büro ist und ja, halt sich auch mal Sachen zurufen kann und solche Sachen machen kann, ja. Bei erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da würde ich auch eher davon ausgehen, dass jemand ja in der Lage ist, halt nicht die ganze Zeit irgendwie auf Anweisungen warten zu wollen und dergleichen. Aber ich finde auch, also klar, früher war das total nachvollziehbar, dass so dieses Kriterium, kann ich mir vorstellen, mit der Person irgendwie 8 Stunden gegenüber am Schreibtisch zu sitzen, klar, total wichtig, aber es ist jetzt auch, wenn wir remote arbeiten, trotzdem wichtig. Also wirklich, ja, dieser Nasenfaktor, sagt man ja auch manchmal. Spielt ja, meiner Meinung nach, beim Teamaufbau auch eine total große und wichtige Rolle. Das stimmt. Sehe ich auch so. Ich weiß nicht genau, wie der Altersdurchschnitt bei deinem Team ist, aber was ich beobachte, wenn man sich mit Angehörigen so von, also aus der Gen Z und so unterhält oder auch Leute hat, die im Team anfangen oder zu Vorstellungsgesprächen kommen. Meine Kinder sind jetzt übrigens auch ungefähr in dem Alter, ist auch sehr interessant, was die dann so erzählen, wie sie sich ihr Berufsleben vorstellen. Siehst du da besondere Herausforderungen jetzt, wenn es darum geht, mit Leuten aus der Generation zusammenzuarbeiten? Und vor allem die interessante Frage ist auch, was können oder sollten Unternehmen machen? Ich meine, wir leben in Zeiten des Fachkräftemangels, um halt auch auf deren Bedürfnisse wiederum besser einzugehen.
Super spannendes Thema auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich finde es für mich auch total spannend. Also bei uns ist der Altersdurchschnitt, ich muss gerade überlegen, ich glaube so aktuell 30 ungefähr. Also wir sind ein recht junges Team. Wir hatten jetzt in letzter Zeit auch einige Schülerpraktikantinnen, die dann wirklich so eine Woche nur da waren. Aber das war schon nochmal einfach ein anderes Level einfach, wenn die dann irgendwie, keine Ahnung, gerade so 13, 14 sind oder sowas. Und wir hatten welche dabei, die gar nicht so richtig mit einem Computer umgehen konnten, weil die halt die ganze Zeit nur am Laptop, nicht am Laptop, eben am Tablet oder am Smartphone hängen sozusagen. Das fand ich sehr erstaunlich. Also ich glaube, da kommen noch mal ganz andere Herausforderungen auf uns zu. Jetzt diejenigen, die tatsächlich schon so in der Arbeitswelt sind oder gerade anfangen, ich glaube, dass da einfach ein anderer Fokus dabei ist. Also ich bin jetzt 30, also ich bin die tolle Zillennial-Generation, also so mittendrin irgendwie, also halb Generation Z, halb Generation Millennial. Und ich fühle das teilweise auch sehr, muss ich sagen, dass diese weg von, ich muss 40 Stunden die Woche arbeiten und dann schaffe, schaffe, Häusle bauen, sagt man in Stuttgart ja auch so schön. Das gehört nicht mehr zu meiner, ja, zu meiner Lebensrealität irgendwie dazu. Also das ist für mich überhaupt kein Thema. Ich arbeite super gerne und ich arbeite auch 40 Stunden. Die Hälfte meines Teams allerdings nicht mehr. Also ich habe einige, die keine Eltern sind, die trotzdem 24, 28 Stunden irgendwie sowas arbeiten, weil halt Arbeit nicht alles im Leben ist. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Entwicklung, ehrlich gesagt. Ich finde nicht, dass in irgendeiner Form irgendjemand faul ist oder als faul abgestempelt werden darf, weil man weniger arbeitet, sondern dass da einfach andere Prioritäten geschaffen werden. Und ich für mich bin aktuell total happy mit den 40 Stunden, kann aber total nachvollziehen, dass man das nicht machen möchte, weil einfach das Thema Work-Life-Balance mit 40 Stunden die Woche, ich meine, gerade jetzt im Winter, mit der Winterzeit, also ich stehe morgens auf, es wird gerade hell, dann komme ich von der Arbeit wieder, dann ist es eigentlich schon wieder dunkel und man hat irgendwie eigentlich gar nichts vom Tag. Und dass da einfach ein anderer Fokus ist, finde ich persönlich total gut, dass man sich auch mehr Gedanken darüber macht, was macht mich glücklich im Leben, das finde ich auch total wichtig. Also einfach zu überlegen, warum mache ich überhaupt das, was ich tue? Macht mir das Spaß? Ist es das, was ich mein Leben lang machen möchte? Also ich glaube, heute kann man so flexibel sein wie noch nie, dass auch, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die jetzt wirklich ihr Leben lang in einem Unternehmen noch arbeiten. Und das ist natürlich aber auch für Unternehmen total schwierig, dem entgegenzukommen, sage ich mal. Also da auch irgendwie zu gucken, dass die MitarbeiterInnen happy sind in dem Unternehmen, dass eben ja, der obligatorische Obstkorb irgendwie nicht das Benefit ist, was alle suchen, sondern da gehört einfach viel mehr dazu. Und das ist was, womit ich mich persönlich auch sehr viel beschäftige aktuell, zu gucken, was macht mich im Leben glücklich, was will ich erreichen, was brauche ich dazu, um glücklich zu sein und wie kann ich das in meinem Job integrieren? Natürlich kann nicht alles, was mich im Leben glücklich macht, also keine Ahnung, manche sind besonders glücklich, weiß ich nicht, wenn sie Schokolade isst, ich weiß es nicht was, oder den ganzen Tag am Strand hocken oder sonst irgendwas, irgendwas, was auch immer euch da draußen glücklich macht. Das lässt sich nicht alles hundertprozentig mit dem Job vereinbaren, aber trotzdem kann ich für mich eben gucken, wie ich mein Leben besonders glücklich gestalten kann oder wie ich besonders glücklich werde und wie ich das eben mit meinem Job unterstützen kann in irgendeiner Art und Weise. Und da ist als Beispiel, ich brauche oder was mich glücklich macht, ist das Thema Reisen. Also ich reise einfach unglaublich gerne und bin total gerne in anderen Kulturen unterwegs. Da ist Remote-Arbeit natürlich von Vorteil, wenn man dann auch mal Workation irgendwo anders machen kann. Ich meinen Laptop einfach einpacke und mich irgendwo anders hinsetze, wo ich Internet habe und von überall auf der Welt theoretisch arbeiten kann, für ein paar Wochen wenigstens, dann ist das was, was mich schon sehr glücklich macht und was mich in meinen Zielen auch unterstützt. Und ich finde, das ist total wichtig. Und da können, glaube ich, andere Generationen sich auch eine Scheibe von abschneiden, dass man ja da eben einfach auf sich selbst auch besser hört.
Hat es jetzt mit deiner Teamlead-Rolle zu tun, dass du 40 Stunden arbeitest? Weil das ist auch so eine interessante Diskussion, die ich vor allem halt also in größeren Konzernen öfter auch gehört habe. Ja, Führungskraft in Teilzeit geht
tatsächlich
nicht.
Tatsächlich spannend.
Würdest du das auch so sehen? Oder?
Ja, sehr spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, wenn ich sehen würde, dass ich Potenzial hätte, weniger zu arbeiten, würde ich es tun. Zum aktuellen Zeitpunkt, also Geld spielt bei mir tatsächlich einfach eine sekundäre Rolle. Ich finde, Geld macht nicht glücklich. Gewisse Dinge, die man sich mit Geld leisten kann, machen vielleicht glücklich. Ich bin überhaupt kein materieller Mensch. Ich lebe und arbeite, um zu reisen und gutes Essen. Das heißt, das wäre bei mir tatsächlich ein absolut sekundäres Thema. Und wenn ich Potenzial hätte, also wenn ich tatsächlich sehen würde, okay, meine Zeit lässt es zu, dann würde ich, glaube ich, weniger arbeiten. Ich glaube schon auch, dass man gar nicht 40 Stunden arbeiten muss, um sein Pensum zu schaffen. Also diese 4-Tage-Woche bin ich auch persönlich Fan davon. Also kann ich auch, ich glaube nicht, dass jeder 8 Stunden arbeiten müsste. Dann müsste ich aber meine Arbeitsweise noch stärker ändern, glaube ich. Also gerade, ich glaube, was das Thema UX angeht, muss man ja auch ein Stück weit kreativ sein. Da braucht man einen Kopf dafür. Das geht nicht nur uns so in unserem Job, aber in ganz vielen anderen Berufen ist das sicherlich auch so. Aber man kann sich eigentlich viel mehr die Freiheit nehmen zu gucken, wann bin ich am produktivsten, wann bin ich am kreativsten und seinen Arbeitsalltag darauf anpassen. Sofern man nicht abhängig ist von Terminen, was bei mir häufig der Fall ist. Aber ich glaube, dass ich dann schon noch besser meine Stunden reduzieren könnte tatsächlich. Da bin ich auch nicht so ganz konsequent. Zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich es, wie gesagt, eher nicht. Aber in Zukunft kann ich mir das auf jeden Fall auch vorstellen.
Du hast vorhin kurz so das Thema Teilzeit und Elternschaft angesprochen. Ich habe so häufiger jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass gerade Menschen mit Kindern, also in dem Fall muss man eigentlich sogar sagen, hauptsächlich die Mütter, unglaublich effizient sind. Also irgendwie gewöhnt man sich das, wenn man Kinder hat, an, Sachen sehr effizient zu machen. Und da sieht man eigentlich, dass, also ist jetzt so eine wirklich total durch Daten nicht untermauerte, völlig persönliche Erfahrung. Aber ich finde tatsächlich Mütter unglaublich effizient. Und genau, wahrscheinlich bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man halt so viele Bälle gleichzeitig jonglieren muss.
Ja,
genau.
Das stimmt. Also ich glaube, das ist schon auch eine Superpower irgendwo, die man sich zu Nutzen machen kann, wenn man dann irgendwie gerade im Homeoffice auch kurze Zeiträume hat, die man dann schnell füllen kann oder auch sinnvoll füllen kann, auch mit Arbeit oder so 4 Stunden am Tag dann eben hat, um zu arbeiten und sich danach wieder um Kinder, Haushalt, was auch immer ansteht, zu kümmern. Ich glaube tatsächlich, dass man sich das sehr gut zu Nutzen machen kann. Ja, habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Also nicht ich persönlich, ich habe keine Kinder, aber so bei uns im Team. Das sind auf jeden Fall alles Personen, die sehr viele Dinge jonglieren können, sehr viele Themen gleichzeitig und auch sehr effizient arbeiten können, ja.
Wenn wir jetzt schon so bei Tipps sind für Leute, die vielleicht so gerade in die Führungsrolle hineinwachsen oder auch in Führungsrollen schon sind. Also ein Ziel dieses Podcasts soll ja auch sein, dass wir praktisch von Leuten wie dir, die in Führungsrollen sind, was lernen und was mitgeben an diejenigen, die halt in die Rollen hineinwachsen möchten oder auch schon drin sind. Hast du noch so zum Abschluss vielleicht ein paar Empfehlungen so für die angehenden Führungskräfte da draußen oder auch für Leute so auf deinem Level, Teamleads? Was hättest du vor 10 Jahren schon gern gewusst, bevor du jetzt praktisch in diese Rolle reingewachsen bist?
Gute Frage. Also ich glaube, wenn man recht frisch ist, noch im UX-Bereich, dann wäre so der erste Tipp, probiert euch einfach aus. Also baut ein Portfolio auf. Das müssen ja gar nicht die großen Kundenprojekte sein in irgendeiner Form. Das kann auch weiß ich nicht, die Lieblings-App sein, einfach mal ein bisschen rumprobieren, was könnte man besser machen, sich einfach Gedanken dazu machen. Ich glaube, das ist so ein Tipp für Leute, die wirklich neu sind im UX-Bereich. Für so Leadership-Themen ist es tatsächlich so, das kriege ich auch so in meinem Umfeld mit, dass ganz häufig die Leute da reinwachsen. Also ich glaube, das war bei mir auch der Fall, dass ich konnte mir das schon immer gut vorstellen, weil ich da auch einfach Lust zu habe, irgendwie organisatorisch auch schon immer so eine Passion von mir auch war, das ist eine Leidenschaft von mir, einfach ja, Lösungen zu finden, Prozesse, finde ich auch ganz toll. Aber das ist so ein Thema, was mich persönlich immer interessiert hat. Aber ich habe es auch im Umfeld gesehen, jetzt auch nicht nur im UX-Bereich, dass halt viele auch einfach da reinwachsen. Also, dass man sich da, glaube ich, auch nicht so einen großen Druck machen darf, sondern dranbleiben, Prozesse verstehen, also auch so ein bisschen mehr übergreifend den Überblick behalten, nicht nur das Kleine, was ich gerade vor mir habe, also Thema Website nehme ich da nochmal als Beispiel. Wenn wir mit einer Website arbeiten, dann ist die Website ja nicht das Einzige, was für den Kunden interessant ist. Also da gehört viel mehr dazu. Das sind die Social-Media-Kanäle, das sind irgendwelche Landingpages von irgendwelchen Kampagnen. Das ist HR nochmal als ganz eigener Bereich, die vielleicht noch irgendwelche, weiß ich nicht, Recruiting-Tools, was auch immer haben. Da kann noch ein Shop dabei sein. Da sind so viele Dinge einfach dabei. Und ich glaube, was auf dem Weg zum Lead einfach wichtig ist, da den Überblick zu behalten, lernen, damit umzugehen, viele Stakeholder an einen Tisch zu bringen, viele Meinungen auch zu akzeptieren. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich selber da nicht in den Vordergrund spielen darf und seine eigene Meinung, sondern beratend ist an der Stelle und gucken muss, dass man alle Meinungen mit aufnimmt, respektiert, versucht, die beste Lösung zu finden, vielleicht nicht für alle, aber dann eben auch erklären kann, warum das nicht für alle ist. Und da eben das große Ganze zu betrachten. Und ich glaube, das ist was nicht alle können. Ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm. Also nicht jeder soll Lead werden müssen. Manche sind dafür gemacht vielleicht, manche andere nicht, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Ich finde, es muss nicht immer weiter nach oben gehen in der Karriereleiter, sondern dass man auch zu einem gewissen Zeitpunkt einfach zufrieden sein darf. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn man das eben vorhat, dann eben links und rechts auch mal schauen, was passiert insgesamt, und da den Überblick behalten.
Ich glaube, ich hätte mir kein besseres Schlusswort vorstellen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. War ein spannendes Gespräch. Und ja, vielen Dank, dass du heute im Podcast zu Gast warst, Anna.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ich fand es auch mega cool. Ich freue mich auch auf alle Folgen, die noch kommen und bin schon sehr gespannt, welche Themen du noch so auf dem Tisch hast.
Ganz viele spannende auf jeden Fall und es lohnt sich auch, dann in den nächsten Folgen reinzuhören in Lead UX, die User Experience Leadership Circle. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.